Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort für die heutige Predigt, steht aufgeschrieben im Brief des Paulus an die Philipper im ersten Kapitel. Paulus schreibt, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Amen. Liebe Gemeinde, der Brief, den Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt, ist einer seiner kurzen Briefe. Und doch ist in diesem recht kurzen Brief 14 Mal von Freude die Rede. Und nun würden wir denken, wenn das so ist, wenn Paulus auf wenigen Seiten gleich 14 Mal von Freude spricht, ja, dann geht es ihm wohl zurzeit so richtig gut. Da feiert er offensichtlich gerade Erfolge oder hat gerade eine besonders gute Nachricht bekommen, wenn er den Philippern so viel von Freude schreiben kann. Doch nein, ihr Lieben, ganz im Gegenteil, weit gefehlt. In Wahrheit sitzt Paulus nämlich, als er diesen Brief schreibt, im Gefängnis und er wartet auf seinen Prozess. Dabei könnte es länger dauern oder schon bald vorbei sein. Er könnte freikommen oder aber auch sogar die Todesstrafe bekommen. Ja, alles ist noch offen. Die Gemeinde in Philippi, die macht sich aus diesem Grund Sorgen um ihn, um Paulus im Gefängnis. Sorgen um ihren geliebten Apostel. Und so schickt diese Gemeinde einen Mann namens Epaphroditus zu ihm. Dieser Mann, dieser Abgesandte der Gemeinde, soll Grüße aus Philippi überbringen. Und er soll ausfinden, ein First-Hand-Experience davon bekommen, wie es Paulus dort im Gefängnis geht. Und jetzt fragen wir, wie geht es ihm denn im Gefängnis? Wenn wir uns heute in die Position des Paulus zurückversetzen würden, würden wir erwarten, dass Paulus sich dort im Gefängnis mit Fragen beschäftigen würde, wie bekomme ich nur den besten Lawyer, damit ich ganz bald wieder auf freiem Fuß bin? Oder können mir vielleicht die wohlhabenden Philipper helfen? Sie können mich vielleicht freikaufen hier aus dem Gefängnis. Vielleicht können sie ja auch anders ihren Einfluss gebrauchen, oder anders Einfluss nehmen auf die verantwortlichen Personen in den Gerichten und in der Regierung. Ein bisschen Vitamin C, Connections. Ja, das wäre doch super. Vorstellbar wäre auch, dass Paulus sich bei Epaphroditus beklagen würde. Beklagen würde vielleicht über das schlechte Essen im Gefängnis und über die furchtbaren Zustände in den Gefängniszellen. Wie furchtbar es ist, in so einer nassen, kleinen, kalten Zelle zu sein. Der üble Geruch, die gewalttätigen, rohen Mitgefangenen, der allgemeine Stumpfsinn des Alltags hinter Gittern und so weiter. Doch was antwortet Paulus stattdessen auf die Frage danach, wie es ihm geht? Dem Evangelium geht es gut, sagt er, und meine Gefangenschaft hat sogar dazu beigetragen. Ja, dass ich im Gefängnis sitze, so schreibt er an die Philipper, das hat dazu geführt, dass viele Brüder im Herrn umso kühner geworden sind, das Wort Gottes ohne Scheu zu reden. Ja, um des Evangeliums willen ist meine Gefangenschaft ein Segen. Ihr Lieben, wir sind ja als Menschen normalerweise zutiefst leidensscheu. Wir versuchen, wo es nur geht, wo es nur irgend geht, schmerzhafte Erfahrungen zu vermeiden. Das geht sogar so weit, dass wir manchmal, damit wir kurzfristig Schmerz vermeiden, dass wir vermeiden können, dass wir hier und jetzt etwas Schmerzhaftes erfahren, ja, dass wir dafür sogar bereit sind, langfristig unglücklich zu sein. So vermeide ich vielleicht immer wieder ein bestimmtes Gespräch mit einem Mitmenschen, das eigentlich dringend nötig wäre, aber ich vermeide es, weil es schmerzhaft sein wird, dieses Gespräch, um diesen Schmerz jetzt nicht erleben zu müssen. Dabei riskiere ich, dass mein Verhältnis zu diesem Mitmenschen aber langfristig gestört bleibt, weil da Dinge zwischen mir und ihm sind, die eben nur in einem klärenden Gespräch aufgearbeitet werden können. Oder aber ein anderes Beispiel, ich flüchte mich vielleicht in eine Sucht, die langfristig für mich nicht gut ist. Aber ich tue es, damit ich nur nicht den Schmerz erleben muss, den die Aufarbeitung eines tiefer liegenden Problems in meinem Leben mir bringen würde. Statt also den Schmerz der Aufarbeitung zu erfahren, flüchte ich mich in eine Sucht. Ja, ihr Lieben, wir sind als Menschen zutiefst leidensscheu. Wir wollen schmerzhafte Erfahrungen, wenn es nur irgendwie geht, vermeiden. So werden wir auch versuchen, beispielsweise immer wieder auch unsere Partner, unsere Freunde, unsere Kinder, soweit es an uns liegt, vor schmerzhaften Erfahrungen zu bewahren. Paulus führt uns nun aber vor Augen, dass schmerzhafte und leidvolle Erfahrungen manchmal eine besondere Gnade sein können. Dass sie ganz besonders zum Segen sein können. Ja, dass schmerzhafte Erfahrungen deshalb auch Grund zur Freude sein können. Und nicht nur für Tränen. Nicht, dass man sie deshalb suchen soll, diese schmerzhaften Erfahrungen, aber wo Gott sie auferlegt uns, da können wir gewiss sein, dass er sie zum Segen gereichen lässt. Ja, Paulus hat am eigenen Leibe erfahren, dass wo Menschen mitbekommen haben, dass er bereit war, um des Evangeliums willen, sich einsperren zu lassen, sich foltern zu lassen, um Christi willen sich schlagen zu lassen, und sogar bereit war, lieber in den Tod zu gehen, als vom Bekenntnis zu seinem Herrn zu weichen. Ja, Paulus hat erfahren dürfen, wie diese unterschiedlichen schmerzhaften Erfahrungen, die er durchlitten hat, ja, wie diese zum Segen für die Ausbreitung des Evangeliums waren. Es hat Menschen aufhorchen lassen. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. So wird die Christenheit diese Erfahrung später formulieren. Ja, wo die Kirche verfolgt wird, wo es Märtyrer gibt, die ihr Blut verlieren für die Kirche, wo ihre Diener, wo die Gläubigen verfolgt werden, so die Erfahrung, da wächst die Kirche besonders. Denn da zeigt sich ganz eindrücklich, ich rede nicht vom Reich Gottes, weil es mir dafür besonders gut geht. Ich bekenne mich nicht zu Christus, weil ich dafür bezahlt werde. Nein, ich bin bereit, selbst zu zahlen für diese Botschaft, mit meinem eigenen Leben. Weil ich weiß, Christus, der ist mein Leben. Nichts kann mich von seiner Liebe wieder trennen. Keine Folter, kein Gefängnis, auch nicht der Tod. Ja, weil die eigene Erfahrung dem Evangelium dient, geht es Paulus gut. Trotz seiner menschlich gesprochen widerwärtigen Umstände. Und kann er den Philippern von Freude schreiben, obgleich er hinter Gittern im Gefängnis sitzt und nicht weiß, wann und ob überhaupt er wieder freikommt. Ihr Lieben, können wir es uns vorstellen, es Paulus gleich zu tun? Wenn wir gefragt werden, wie geht es dir? Dass wir antworten, mir geht es gut. Zwar bin ich alt, zwar bin ich krank, zwar bin ich vielleicht gebrechlich, zwar bin ich umtrieben von Sorge, zwar bin ich voller Angst wegen der Zukunft, aber mir geht es gut, denn Gottes Wort wird verkündigt. Mir geht es gut, denn ich bin selber in einer Gemeinde, in der dieses Wort Gottes verkündigt wird und Christus deshalb durch dieses Wort mit seinen Gaben gegenwärtig ist. Er mich und alle Gläubigen immer wieder aufs Neue ganz fest macht in mir. Geht es gut, denn alle Zeit, auch in unseren Tagen, ruft Gott beständig, unaufhörlich durch sein heiliges Wort Menschen zum rettenden Glauben und in sein ewiges Reich. Dem Evangelium geht es gut. So antwortet Paulus im Philipperbrief, und das ist aller Grund zur Freude. Wie wunderbar, wenn wir ihm das nachsprechen können. Dann sagt er noch etwas Zweites. Etwas nicht weniger Erstaunliches. Ganz offensichtlich hat Paulus in der Gemeinde und unter den Mitarbeitern der Kirche nicht nur Freunde, sondern auch Gegner. Und diese nutzten die Situation des Paulus aus, nutzten also zum eigenen Vorteil die Tatsache, dass Paulus im Gefängnis war. Vielleicht konnten sie sich nun endlich selbst profilieren, hervortun, sich selbst ins Rampenlicht stellen, wo doch jetzt Paulus im Gefängnis war und er sonst so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ja, so sahen diese Gegner des Paulus vielleicht jetzt endlich ihre Stunde gekommen, in der sie sich in den Vordergrund schieben konnten, durch besondere Rhetorik, durch nachdrückliche Betriebsamkeit, durch großen Eifer und so weiter. Was sagt Paulus über diese Mitarbeiter, die aus Eigensucht und aus Neid die Situation des Paulus für sich selbst persönlich ausnutzten? Paulus sagt, was tut's? Egal. Hauptsache, Christus wird verkündigt. Auch wenn die Motive der Prediger und der Mitarbeiter nicht immer gut sind, nicht immer rein sind, egal. Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so Paulus, so freue ich mich darüber. Ihr Lieben, damit wir dieses nur nicht falsch verstehen, Paulus ist nicht egal, was verkündigt wird. Mit diesem Argument können wir also nicht sagen, es ist ziemlich egal, was in einer Kirche oder von einem Pastor gepredigt wird, wenn auch dabei nur Christus verkündigt wird, ist alles gut. Nein, was verkündigt wird, ist für Paulus ganz sicher nicht egal. Zu oft zeigt er an anderen Stellen in seinen Briefen, dass alle Verkündigung sich immer um die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus drehen muss, um die Botschaft vom Kreuz, von unserer Erlösung allein um Christi willen, allein aus Glauben, nicht aus Werken. Nein, da würde Paulus niemals einen Kompromiss machen. Aber bei den Motiven der Prediger und der Mitarbeiter kann Paulus viel entspannter sein. Und wenn da welche sind, die mit großer Rhetorik vor den Menschen glänzen wollen, was tut's? Sagt Paulus, egal. Wenn dabei nur Christus verkündigt wird, so freue ich mich darüber. Und wenn da welche sind, die diese Chance meines Gefängnisaufenthalts nutzen wollen, sich selbst ins Rampenlicht zu stellen, was tut's? Egal. Wenn dabei nur Christus verkündigt wird, so freue ich mich darüber. Liebe Gemeinde, ist doch wunderbar, oder? Diese schreibt Paulus den Philippern, aber auch uns zum Trost. Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber, so ist das Grund zur Freude. Für Paulus wie für uns. Ja, in der Tat, das ist ein großer Trost. Gott baut auch mit stumpfen Werkzeugen seine Kirche. Gott baut auch mit Leuten seine Kirche, die zuallererst immer nur gerne an sich selbst denken und an ihre Ehre und ihr Ansehen vielleicht. Gott baut seine Kirche mit Sündern. Damals wie heute. Und denken wir nur nicht nur an die Pastoren. Ja, denken wir an alle Mitarbeiter in der Kirche. Was motiviert dich wohl heute in deinem Teedienst? Was motiviert dich in deinem Mitsingen im Chor? Was motiviert dich in deinem Besuchsdienst? Was motiviert dich in deinem Gottesdienstbesuch? Längst nicht immer sind deine Motive lauter und rein, nicht wahr? Aber was tut's? Wenn es nur zum Bau des Reiches Gottes beiträgt, wenn es hilft, dass Christus verkündigt wird, dann ist es doch gut. Und wenn die Gesinnung des Pastors nicht ganz lauter ist, Hauptsache, er treibt klar und eindeutig Gottes Wort. Und wenn das Motiv des Bläsers oder des Chorsängers nicht ganz rein ist, Hauptsache, Gottes Name wird durch den Dienst verherrlicht. Ja, ihr Lieben, wir können hier von Paulus eine gewisse Gelassenheit lernen, dass wir auch uns selber nicht immer so furchtbar wichtig nehmen. Die Kirche ist Gottes Werk. Gott gebraucht in ihr fehlerhafte Menschen. Aber das macht sein Wort nicht weniger gültig. Das ändert nichts an der Wahrheit seines Evangeliums, dass Gott uns gnädig ist um Christi willen, dass er Sünder aufnimmt und annimmt aufgrund des Leidens, Sterbens und Auferstehens seines Sohnes. Ja, das ist Gottes Evangelium, seine frohe Botschaft, für die er die Verantwortung trägt. Es gibt die schöne Geschichte von Papst Johannes dem 23., wie er nach seiner Wahl zum Papst, wie er sich große Sorgen machte wegen der vielen Probleme in seiner Kirche und auch wegen der riesigen Verantwortung, die er nun hatte als Papst. Da sei ihm, so erzählt er, des Nachts Jesus erschienen, der zu ihm gesagt hatte: Nimm dich nicht so wichtig, Johannes, ich bin doch auch noch da. Ihr Lieben, ganz in diesem Sinne kann Paulus gelassen im Gefängnis warten auf das, was kommt, auch wenn er nicht weiß, ob ihm nochmal Freiheit gegönnt wird oder ihm die Hinrichtung droht. Jesus war ja auch noch da. Und er kann nicht mundtot gemacht werden. Er kann nicht getötet werden. Er kann nicht ins Gefängnis eingesperrt werden. Ihm kann sein Leben nicht wieder genommen werden, nicht seit er am Ostermorgen auferstanden war. Nein, er, Jesus Christus, der Auferstandene, lebt und er ist Herr seiner Kirche. Ja, er lebt in seiner Kirche und er führt sie durch diese Zeit und Welt in sein ewiges Reich. Und er lebt in den Seinen. Und wenn er in uns lebt, dann leben wir auch. Auch wenn wir krank sind oder sterben müssen, leben wir dennoch. Ja, wenn er in uns lebt, dann brauchen wir uns um unser Leben nicht mehr zu sorgen. Dann kann auch eine Krankheit mir zum Segen gereichen. Dann kann das Gefängnis für mich ein Ort der Freiheit sein. Dann kann sogar Sterben mir zum Gewinn werden. Ja, Christus, der ist mein Leben, sagt Paulus. Deshalb kann er auch so viel von Freude schreiben. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.